Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einem Bericht aus Sachsen, wo viele Geimpfte in der Corona-Pandemie versuchen zu retten, was gerettet werden kann. Wir besuchen Berlin. Am Sonntag wird dort dem 5. Jahrestag der Weihnachtsmarktattentate gedacht und wir stellen Ihnen eine neue Staatsministerin vor, die ihr Amt schneller bekam, als sie ihre Kisten in ihrem frisch bezogenen Bundestagsbüro auspacken konnte. Dies und mehr bis 20 Uhr. Guten Abend. Es ist bitter. Das Robert-Koch-Institut hat heute 522 neue Corona-Todesfälle gemeldet. Ein Drittel dieser Toten wird in Sachsen beerdigt, wo die Menschen gelebt haben, wo sie auf den Intensivstationen gestorben sind. Mein Kollege Michael Franzen ist wieder in den Landkreis Görlitz gefahren, um zu schauen, wie es den Menschen im Dreiländereck Sachsen, Tschechien und Polen geht. Er war schon 5-mal dort, zum Beispiel auch im Sommer. Da war die Welt in der Oberlausitz noch in Ordnung, kaum Corona-Fälle. Jetzt ein ganz anderes Bild. Die Landesregierung von Sachsen hat die Corona-Maßnahmen für 4 Wochen verlängert. Die 7-Tages-Inzidenz liegt im Landkreis Görlitz bei knapp 840. Das Klinikum im benachbarten Ebersbach am Limit. Über 1300 Menschen im Landkreis Görlitz sind an den Folgen von Corona verstorben. Es gibt jede Menge Querdenker in der Gegend. Aber auch viele Menschen, die gegen das Virus engagiert vorgehen, die aber langsam müde werden. Michael Franzen über die Lebenslage im östlichen Dreiländereck.
Guten Tag, ich habe einen Termin mit Frau Zimmer.
Ja, kommen Sie rein.
Ja, Zimmer. Rein.
Nach Lückendorf, einem malerischen Flecken an der tschechischen Grenze. Letztes Jahr im ersten Lockdown war der Grenzübergang monatelang dicht. Konnten weder die 8 tschechischen Kinder noch die tschechischen Erzieherinnen ins Zwergenhäusel, die zweisprachige Kita. So etwas möchte Leiterin Maria Zimmer nicht noch einmal erleben. Schließlich hat die Pädagogin so schon genug Stress, seit für alle sächsischen Kitas eingeschränkter Regelbetrieb gilt.
Das bedeutet feste Kerngruppen, die mit festem Personal abgedeckt werden müssen. Das bedeutet, einer hat immer Frühschicht, einer hat immer Spätschicht. Und man muss unweigerlich Überstunden machen. Und das ist natürlich schon sehr anstrengend, sehr belastend.
Anstrengend sind zuweilen auch die Eltern. Besonders die, die auf die Hygieneregeln pfeifen und jeden Montag auf der B96 demonstrieren gegen die Corona-Diktatur.
Ich weiß von Eltern, die wir haben, die da montags mitgehen. Und ich weiß von Eltern, dass die Maßnahmen, wie wir auch in der Kita haben, zum Beispiel mit Maske durchs Gebäude zu gehen, dass die davon nicht viel halten und das zum Teil auch nur umsetzen. Natürlich kann ich jeden Tag meine Energie damit verschwenden und sagen, setz die Maske auf, setz die Maske auf, setz die Maske auf. Ich kann aber auch irgendwann einfach sagen, okay, ihr verabschiedet euer Kind vor der Tür, ich hole es an der Tür ab und begleite es nach drinnen.
Konstatiert die 29-Jährige in ihrem Büro unterm Dach, das nach viel Arbeit aussieht und einem strengen Testregime. Auf ihrem Beistelltisch sind sie aufgereiht, die Corona-Schnelltests aller Angestellten.
Ob geimpft, ungeimpft oder genesen, spielt keine Rolle. Also wir testen uns alle einfach aus Vorsichtsmaßnahme. Und wir hatten den Fall, dass eine geimpfte Kollegin Corona hatte und das hat uns ein bisschen gebrandmarkt.
Testen, testen, testen. Das gilt auch im alten Schleckermarkt von Groß-Schönau unten am Bahnhof.
Immer vorwärts und nicht zurückgucken.
Lautet die Devise von Anita Lücklange, der Leiterin des Testzentrums.
Montag früh um 6:45, um 7 machen wir auf. 6:45 stehen schon viele Firmen vor der Tür. Die ganzen Bauarbeiter, die müssen ja den Negativtest vorweisen.
Vor 2 Wochen hat das Testzentrum aufgemacht, wieder aufgemacht. Im Frühling gab es schon mal eines, doch das wurde im Sommer zugemacht, als die Inzidenz gen Null tendierte und viele Corona auf die leichte Schulter nahmen. Ein Fehler. Das muss man der Frau in der schwarz-weißen Bluse nicht zweimal sagen. Sie kennt die Fakten. Die niedrige Impfquote von weniger als 60% im Landkreis. Corona-Leugner, die Heiratsanzeigen schalten. Ungeimpfter sucht Ungeimpfte. 1-2 von denen sind schon vom Zentrum aufgetaucht, pöbelnderweise. Doch das bleibt die Ausnahme.
Gestern früh kam eine Dame rein, brachte mir ein Moncherieuf, stand drauf, Launeretter, sag ich, das ist aber nett. Oder bringen uns ganz frischen Kuchen vom Bäcker. Also wir können überhaupt nicht meckern.
Grund zum Meckern hat dagegen ihre Chefin. Kerstin Rokita leitet den Kreisverband der Johanniter-Unfallhilfe und weiß gerade nicht, wo ihr der Kopf steht.
Wir sind absolut am Limit. Wir haben insgesamt ja 8 ambulante Pflegedienste und wir versorgen, also ich sage jetzt mal, circa 1000 Klienten, also Pflegebedürftige. Und wir haben eine große Anzahl an Mitarbeitern, die zurzeit ausgefallen sind, aufgrund halt der Pandemie oder auch anderer Erkrankungen. Und das bringt uns schon ans Limit.
Impfzentrums. Das ist ein Service, automatisch.
Super. Seiner Drittimpfung fiebert Knut Popken entgegen, Betreiber der Kammbaude, einer Gaststätte mit deftiger Hausmannskost im Touristenort Eupin.
Es ist gespenstisch. Man sieht ja keine Leute in Eupin. Und es hängt ja auch viel dran, ob das jetzt nur von der Gastronomie ist oder die Einzelhändler hier unten in Eupin. Und die leben ja alle von dem Tourismus. Und tja, weiß nicht, wie es da weitergehen soll.
Die sächsischen Corona-Maßnahmen, sie haben auch dafür gesorgt, dass vorläufig keine Urlauber mehr im Freistaat übernachten dürfen. Draußen wirbelt der Schnee über die verwaiste Terrasse. Drinnen starrt Popken wie hypnotisiert auf dem Bildschirm seines Notebooks. Seine Excel-Tabellen verheißen nichts Gutes. Sommer und Herbst waren noch super. Volles Haus, viele Geburtstagsfeiern. Doch jetzt kann der Gastwirt an manchen Tagen die Gäste an zwei Händen abzählen. Kein Wunder, bei den Öffnungszeiten. Um 20 Uhr muss er schließen. Und das mit 2G auch nicht gerade geschäftsfördernd. Bleibt nur das Prinzip Hoffnung. Alles, nur kein erneuter Lockdown.
Dass die Gastronomiebetriebe wieder schließen müssen. Also die Vermutung habe ich. Und dann wird es hart. Klar, die Angestellten, die würden dann Kurzarbeitergeld kriegen, aber wie viel bleiben dann vielleicht noch von den Angestellten auch noch mal, wenn sie jetzt das zweite, dritte Mal in Kurzarbeit gehen? Das weiß ich nicht, was dann wird.
Guten Tag, Herr Hansen.
Mensch, Herr Zenker, haben Sie meine Nummer schon eingespeichert?
Nein, aber ich habe ja einen Termin mit Ihnen.
Ja.
Ich muss Sie bitten, mich noch mal in einer Viertelstunde anzurufen, wenn das möglich ist, weil es brennt gerade ein bisschen.
Er ist ganz der Alte geblieben. Thomas Zenker, Oberbürgermeister von Zittau, der 25.000 Einwohnerstadt im sächsisch-tschechisch-polnischen Dreiländereck. Immer gerade heraus, immer zuverlässig. Dass es beim 46-Jährigen gerade brennt, hat private Gründe. Seine 12-jährige Tochter ist an Corona erkrankt, ihr Vater in Quarantäne.
Meine Tochter hier in der Gegend sagt man, sie war ziemlich matschig, müde, angeschlagen, erkältet. Und das hat sich jetzt schon fast gegeben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es so glimpflich abgelaufen ist.
Für einige Querdenker war das ein gefundenes Fressen, dass sich ausgerechnet die Tochter des OBs in ihrer Schule infiziert hat, trotz Schutzimpfung.
Es ist ja zu einer Glaubensfrage geworden.
Die Frage impfen lassen, ja oder nein. Natürlich sei es das gute Recht eines jeden Einzelnen, die Corona-Maßnahmen in Frage zu stellen, erklärt der Oberbürgermeister von der Wählergemeinschaft Zittau-Kammer am Telefon. Einerseits. Andererseits seien unter den Protestierenden, die da jeden Montag die Bundesstraße 96 entlang spazieren, nun mal nicht nur brave Bürger und Bürgerinnen, sondern auch Leute von den rechtsextremen Freien Sachsen. Ihr Protestmarsch endet immer unter Zenkers Dienstzimmer im Rathaus.
In Zittau traditionell dann immer mit dem Abschlusslied, die Gedanken sind frei, als ob sie es nicht mehr wären. Die unsäglichen Vergleiche mit DDR-Regime, mit Diktatur, selbst mit Luther sind immer noch da. Es hat sich in meinen Augen ganz klar ein harter Kern gebildet. Das berühmte Thema aktuell ist ja die Radikalisierung. Ja, die findet ja nun mal seit 2 Jahren statt. Ich weiß gar nicht, warum manche das erst jetzt entdecken.
Regt sich der OB auf, nur um hinzuzufügen, natürlich sei das nur eine Minderheit, wenn auch eine lautstarke. Wobei das so eine Sache ist. Bei der Bundestagswahl hat die AfD das Direktmandat im Wahlkreis geholt, wie schon bei der sächsischen Landtagswahl.
Ich glaube, dem kommt man nur mit viel Geduld und weiterhin durchhalten bei. Und im Übrigen, ich rufe auch nicht direkt zum Impfen auf. Ich bitte die Menschen, sich seriös ein Urteil zu bilden, dass sie ihre Hausärzte fragen. Und wenn sie sich dagegen entscheiden, dann ist meine direkte Bitte immer noch die, dann haltet doch bitte wenigstens verdammt nochmal die Hygieneregeln ein.
Michael Franzen über das Leben mit Corona im Landkreis Görlitz. Am kommenden Sonntag wird er komplett abgeriegelt sein. der Breitscheidplatz in Berlin, aus Sicherheitsgründen und für ein Gedenken an das Attentat vor 5 Jahren. Anis Amri hieß der Mann, der mit einem Lastwagen auf dem Platz fuhr, wo gerade der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche stattfand. So wie heute auch wieder. Damals tötete er 12 Menschen. Nein, 13. Ende Oktober dieses Jahres ist Sascha Hüskens gestorben. Der Anschlag hatte ihn zum Pflegefall gemacht. Am Sonntag wollen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas bei der Gedenkveranstaltung an alle Opfer erinnern. Derweil ist das Attentat auch 5 Jahre danach nicht komplett aufgeklärt. Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern. Claudia van Laak über neue Erkenntnisse im Fall Amri, über Fehler der Sicherheitsbehörden und Opfer, die langsam zurück ins Leben finden.
Im Bratwurststübchen, beim süßen Friesen und beim strammen Max warten sie auf Kundschaft. Corona sorgt für schleppenden Umsatz auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Nur geübte Augen entdecken zwischen den bunten Buden den kleinen Gedenkort. 12 Namen, 12 Fotos auf den Treppenstufen vor der Gedächtniskirche, Blumen, Kerzen. Der Name des 13. Toten soll bis Sonntag provisorisch hinzugefügt werden.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das ARD-Programm für diese Extrasendung der Tagesthemen, denn in Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast.
Um genau 20.02 Uhr steuert der IS-Terrorist Anis Amri den gekaperten LKW aus Richtung Bahnhof Zoo kommend in Lebkuchenbuden und Bratwurststände. Den polnischen LKW-Fahrer hat er zuvor erschossen. Gerhard Zawadzki trifft da gerade Freunde aus der bayerischen Heimat auf einen Glühwein. In letzter Sekunde können sie sich hinter der Gedächtniskirche in Sicherheit bringen, bleiben unverletzt.
Und im Endeffekt ging es nur darum, ob der LKW, durch die Bremsautomatik ist er nach links ausgeschert, wäre er nach rechts ausgeschert, wäre er über uns drüber.
Der IT-Manager arbeitet ehrenamtlich im Katastrophenschutz. Er weiß, was er jetzt tun muss.
Und habe dann eine Sekunde meinen Gedanken gefasst und habe für mich beschlossen, okay, jetzt muss ich wieder zurückgehen, um einfach meiner Pflicht nachzukommen.
Gerhard Zawadzki kann einem Mann das Leben retten, der zuvor vom LKW überrollt worden ist. Der Katastrophenhelfer verwickelt ihn in ein Gespräch, kann das Anschlagsopfer so bei Bewusstsein halten, bis ihn der Rettungswagen in das Bundeswehrkrankenhaus bringt. Die Notoperation kommt gerade noch rechtzeitig. Die grausamen Bilder dieses Abends kommen jedes Jahr im Dezember wieder. Je näher der Jahrestag rückt, umso schlechter geht es dem heute 57-Jährigen.
Man ist nervös, ja. Und so wie es in den letzten Jahren war, ist es dann tatsächlich so, nach dem Jahrestag selber kommt dann erstmal ein tiefes Loch. Und dann hat man dann 1-2 Tage und dann ist man wieder dabei, ja, also sich wieder aufzurappeln.
Auf 1873 Seiten hat der Untersuchungsausschuss des Bundestages den Fall des Tunesiers Anis Amri dokumentiert. Dabei die Fehler der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern akribisch aufgelistet. Der IS-Terrorist hat unter den Augen verschiedener Sicherheitsbehörden agiert. Diese infiltrierten sein Umfeld, observierten ihn, verfolgten seine digitale Kommunikation, teilweise in Echtzeit. Spitzel des Verfassungsschutzes warnten vor seiner Gefährlichkeit. Doch wichtige Zeugen aus den Sicherheitsbehörden konnten sich vor dem Ausschuss plötzlich nicht mehr erinnern. Die Parlamentarier erhielten einige relevante Akten nur geschwärzt. Beweismittel wurden ihnen vorenthalten. Auch deshalb können wir nach wie vor viele Fragen nicht beantworten, sagt der FDP-Politiker Benjamin Strasser.
Wer hat davon gewusst? Wer hat ihn unterstützt? Wer hat ihn aus der Stadt gebracht? Wer hat in irgendeiner Form weitergeholfen? Und was man den Sicherheitsbehörden vorwerfen kann und auch muss, ist, dass man dieses ganze Umfeld um Anis Amri herum nicht konsequent ausermittelt hat, sondern dass man bei einem bestimmten Punkt einfach stehen geblieben ist. Da war der Haupttäter tot und dann war auch irgendwie gut.
Eine offene Wunde sei das, sagt der FDP-Politiker. Benjamin Strasser war einer der engagiertesten Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. Jetzt kann er all das umsetzen, was er gemeinsam mit anderen aus der Opposition im Abschlussbericht gefordert hatte, als parlamentarischer Staatssekretär.
Ja, ich sitze hier im Bundesjustizministerium in meinem neuen Staatssekretär. Büro. Fühlt sich noch ein bisschen komisch an, ehrlicherweise.
Beim Untersuchungsausschuss hat Herr Benjamin Strasser erleben müssen, dass Verfassungsschützer und die von ihnen bezahlten V-Leute gerne ein Eigenleben führen. Die neue Bundesregierung will deshalb dem Parlament mehr Befugnisse geben, damit sie die Nachrichtendienste besser kontrollieren können. Und noch eine Erfahrung aus dem AMRI-Untersuchungsausschuss ist in den Koalitionsvertrag eingeflossen.
Wir wollen was beim Thema Opferschutz machen, Opfernachsorge. Auch das war ja ein großes Thema des Breitscheidplatzes, wo wir nicht nur den Opferbeauftragten hier im Bundesjustizministerium stärken werden, sondern auch eine Stelle ausbauen, die es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt.
Den Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen von Terroranschlägen und Katastrophen nationaler Tragweite wollen wir empathischer und würdiger gestalten, heißt es dazu im Koalitionsvertrag. Das sei auch dringend nötig, sagte Gerhard Sawatzki etwas verbittert. Gleich nach dem Anschlag rettete er Menschenleben. Anschließend brauchte er selber Unterstützung, wie viele andere Ersthelfer vom Breitscheidplatz. Der IT-Fachmann war 4 Jahre lang arbeitsunfähig, landete in den Mühlen der Bürokratie, musste all seine Ersparnisse aufbrauchen, um über die Runden zu kommen.
Weil die Leistungen, die ich erhalten habe, noch nicht mal meine Krankenversicherung und meine Miete gedeckt haben, ja. Hätte ich dann mich von Leitungswasser ernähren müssen.
Ob ihm denn von offizieller Stelle gedankt worden sei für seinen Einsatz am Breitscheidplatz? Dafür, dass er nicht, wie fast alle, in Panik vom Anschlagsort wegrannte, sondern da blieb und Menschenleben rettete? Mehr als ein Plastikengel sei nicht drin gewesen, sagt Gerhard Sawatzki, überreicht von der Berliner Feuerwehr. Er dürfe sich jetzt Engel der Großstadt nennen.
Claudia van Laak über das Aufarbeiten und Gedenken 5 Jahre nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Wow, was für eine Karriere im Schweinsgalopp. Rehm, Alabali, Radovan, 31 Jahre alt, gerade in den Bundestag gewählt. Das Bundestagsbüro ist kaum bezogen und sie hat sich im politischen Berlin mal ein bisschen umgeschaut. Da klingelt bei ihr das Telefon. Am 7. Dezember ruft der neue Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt an und fragt im Namen von Olaf Scholz, ob sie die nächste Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration werden will. Keine 24 Stunden später erhebt der frisch vereidigte Bundeskanzler seine SPD-Parteifreundin aus Mecklenburg-Vorpommern in den offiziellen Rang einer Staatsministerin beim Bundeskanzler. Sie hat Ja gesagt. Sie, die seit 2015 in Mecklenburg-Vorpommern in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hörst tätig war, genau dort, wo sie und ihre Eltern 9 Jahre zuvor aufgenommen worden waren. Silke Hasselmann hat mit ihr gesprochen und gefragt, wie das ist, wenn ein Bundeskanzler einen Wunsch hat.
Wenn Olaf Scholz fragt, ob ich Staatsministerin werden möchte, dann muss ich natürlich da nicht lange drüber nachdenken, ob ich das mache.
Sagt Rehm Alabali Radovan kurz nach ihrer Vereidigung in einem Videogespräch. Da ist die anfängliche Überraschung über diesen Karrieresprung ins Bundeskanzleramt bereits von 2 weiteren Gefühlen überlagert. Von Dankbarkeit gegenüber Kanzler Olaf Scholz und der Partei und vom großen Selbstbewusstsein der neuen Aufgabe trotz ihrer erst 31 Lebensjahre gewachsen zu sein.
Ich traue mich, weil ich die Perspektiven von Menschen mit Einwanderungsgeschichte mit einbringen kann.
Sagt sie zum Beispiel am Abend ihrer Berufung auch im Nordmagazin ihres NDR-Heimatsenders.
Ich habe eine eigene Fluchtgeschichte. Ich habe in einer Erstaufnahmeeinrichtung gearbeitet, habe selbst Geflüchtete betreut und ich denke, diese Erfahrung kann ich sehr gut dort mit einbringen.
Die junge Frau, die ihr glattes, dunkles Haar zumeist lang und offen trägt, hat die Kurzvariante ihrer Lebensgeschichte im Wahlkampf häufig öffentlich erzählt. Meistens setzt dieser Bericht im Jahr 1996 an. Da ist das in Moskau geborene und aufgewachsene Mädchen Riem 6 Jahre alt und die Aufenthaltsfrist für ihre in Russland studierenden, in der irakischen Heimat politisch verfolgten Eltern abgelaufen.
Als meine Eltern und ich 1996 nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, mussten wir, beziehungsweise besser gesagt meine Eltern, alles neu aufbauen. Ihre beiden Diplome in Ingenieurswissenschaften wurden nicht anerkannt und einen richtigen Sprachkurs durfte auch nur einer von beiden besuchen. Trotz allen Hürden, und davon gab es noch viel, viel mehr, haben wir es geschafft, uns hier ein gutes Leben aufzubauen. Dazu gehörte viel Willenskraft, eine große Portion Glück und auch ein großer Teil sozialdemokratische Politik, und davon bin ich überzeugt.
Neben dem Nein von SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Irakkrieg 2003 ein wichtiger Grund, Anfang 2021 der SPD beizutreten, erklärt sie im Juni auf der Landesdelegiertenkonferenz. Dort will sie sich für die Bundestagswahl Ende September aufstellen lassen.
Wie viele von euch wissen, habe ich mich vor einigen Monaten innerhalb von nur wenigen Tagen dafür entschieden, den Wahlkampf für das Direktmandat im Wahlkreis 12 für die SPD anzutreten.
Dass die junge Frau im September den bisherigen CDU-Platzhirsch in einem riesigen westmecklenburgischen Wahlkreis mit knapp 30% deutlich schlägt, ist der entscheidende Schritt Richtung Berlin. Zu diesem Zeitpunkt hat die mit einem Boxer verheiratete Schwerinerin ein Politikstudium an der Freien Universität Berlin auf ihrer Habenseite, dazu Erfahrungen im Deutschen Orient-Institut und in der Ausländerbehörde von Mecklenburg-Vorpommern. 2018 übernimmt sie im Schweriner Sozialministerium die Leitung des Büros der Landesintegrationsbeauftragten, 1,5 Jahre später den Posten selbst. Wer sich in Schwerin danach erkundigt, was Riem Alabali Radovan dort in dieser kurzen Zeit geleistet hat, erntet mehrdeutige Reaktionen. Hinter vorgehaltener Hand ist unter den Beamten von Überforderung die Rede von wenig strukturiertem Arbeiten. Politikredakteure der Regionalmedien deuten die Beförderung der bundesweit unbekannten Schwerinerin vor allem als einen weiteren Hinweis darauf, wie groß der Einfluss von Ministerpräsidentin Schwesig auf die Personalpolitik der Bundes-SPD ist. Riem Alabali Radovan hat jedenfalls viel vor, auch wenn ihre Ankündigungen fürs Erste noch sehr allgemein klingen. Sie wolle den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern, sagt sie, und die Impfkampagne dringend dort unterstützen, wo Menschen die Sprach- oder kulturellen Barrieren noch nicht übersprungen haben.
Ja, vor allem brauchen wir jetzt natürlich die Fachkräfteeinwanderung, aber nicht nur von hochqualifizierten Fachkräften, sondern von Menschen, die hier bei uns arbeiten möchten im Allgemeinen.
Doch ihr Hauptanliegen besteht darin, mit dem Demokratiefördergesetz, ein im vorigen Bundestag gescheitertes Lieblingsprojekt der SPD, auf Wiedervorlage zu bringen. Dieses Gesetz soll dem Kampf gegen Rechtsextremismus dienen und dafür sorgen, dass der Bund entsprechende ehrenamtliche Demokratieinitiativen und befristet geförderte Projektträger dauerhaft finanziell unterstützt, mit mindestens 200 Millionen Euro jährlich aus Steuermitteln. Profitieren würden davon auch die über 300 ostdeutschen Migrantenorganisationen, die sich im Dachverband DAMOST vernetzt haben. Dazu unzählige weitere Demokratieprojekte, wie Riem Alabali Radovan es ausdrückt.
Wir haben ganz viele Menschen vor Ort, die tagtäglich in diesem Bereich auch zum größten Teil ehrenamtlich oder in Projekten arbeiten. Und diese Menschen tragen dazu bei, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland gestärkt wird. Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit und andere menschengruppenbezogene Feindlichkeit abgebaut wird und somit aber auch natürlich rechtspopulistische Parteien wie die AfD auch zurückgedrängt werden.
Als großes Pfund betrachtet die 31-Jährige übrigens die Tatsache, dass sie neben der eigenen Fluchtgeschichte auch eine ostdeutsche Perspektive an den Berliner Kabinettstisch bringen kann. Sie kommt zwar aus dem Bundesland mit dem geringsten Bevölkerungsanteil von Ausländern und Migranten zweiter und dritter Generation und mit vergleichsweise wenig Erfahrungen mit Muslimen, aber, so Alabali Radovan,
und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir Migrationsgeschichte nicht nur aus westdeutscher Perspektive sehen, weil das in der Wissenschaft auch tatsächlich oft noch so ist, sondern dass wir auch Integrationsmaßnahmen oder Vielfaltsmaßnahmen auch entwickeln, die auch für Ostdeutschland passen.
Die Tochter irakischer Eltern, die in Schwerin im Einzelhandel und in der Gastronomie tätig sind und somit laut Rim Alabali Radovan eine einwanderertypische Arbeitsbiografie haben, legt Integration vor allem als Bringschuld der deutschen Mehrheitsgesellschaft aus. Darüber spricht sie auch öffentlich. Andererseits weiß sie das gute Bildungsangebot zu schätzen, das sie als Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern und später als Studentin in Berlin genossen hat. Und zwar auch, weil die Eltern Wert auf gute Bildung legen. Integration, sagt sie, sei natürlich keine Einbahnstraße.
Beide Seiten müssen dafür etwas tun, das ist ganz klar. Da sehe ich auch meine Verantwortung. Wir müssen die besten Strukturen dafür schaffen, dass Menschen sich bestmöglich integrieren können. Natürlich müssen sich Menschen auch integrieren wollen. Aus meiner Berufserfahrung muss ich aber sagen, dass ich oft dabei jetzt nicht das größte Problem sehe, dass Menschen sich nicht integrieren wollen, sondern dass sie auf viele Hürden stoßen.
Silke Hasselmann über die Staatsministerin Rim Alabali Radovan. Die Windräder in der Nordsee haben im vergangenen Jahr so viel Strom produziert, dass die Erwartungen an diese alternativen Energielieferanten übertroffen wurden. Aber neben der Frage, wie verträglich sind Windräder für Meeres- oder Zugvögel oder auch für die Wasserbewohner, da stellt sich auch die Frage, wie diese gewonnene Energie in südliche Regionen transportiert werden soll. Es gibt den Plan Südlink. Ein 700 Kilometer langer Korridor für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen von Schleswig-Holstein im Norden bis nach Bayern und Baden-Württemberg im Süden. Und dort sollen die gigantischen Strommengen durch oberschenkeldicke Erdleitungen fließen. Der Plan ist Teil der Energiewende und schon ein paar Jahre alt. Laut Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung ist er jetzt ein besonders prioritäres Vorhaben. Die zwei Leitungspaare sollen eine Übertragungskapazität von jeweils 2 Gigawatt haben, was ungefähr der Leistung von 4 Atomkraftwerken entspricht. Aber es regt sich Widerstand, zum Beispiel in Thüringen. Nicht nur bei den Anwohnern und den Bürgerinitiativen, sondern auch in der Politik, wie Henry Bernhard erfahren hat.
Am Rand einer kleinen Straße im äußersten Westen von Thüringen, kurz vor Hessen, sind in regelmäßigen Abständen von 7-8 Metern Holzpflöcke in die Erde gerammt, zwischen denen rot-weißes Absperrband flattert. Das Band überspannt die ganze Schneise zwischen einem Hügel und einer Baumreihe. Heiko Islep hat hierher geführt ins Vorland des Thüringer Waldes. Islep ist um die 50, trägt die schwarz-grauen Haare zum Zopf gebunden und am Kinn einen spitzen Bart. Er ist Vorsitzender des Vereins Thüringer gegen Südlink. Seit vor 5 Jahren bekannt wurde, dass die Trasse durch Westthüringen verlaufen soll, engagiert er sich, holt Einzelpersonen und Kommunen in den Verein.
Hier sind wir zwischen Oberellen und Unterellen im Wartburgkreis in der Gemeinde Gerstungen. Diese Flatterbänder markieren einmal die Breite der Trasse, wenn sie denn irgendwann fertiggestellt werden soll, was dann letztendlich als unbebaubar und unwiederbringliche Natur zuschanden gemacht wird.
Wie breit ist das jetzt hier?
Das sind 35 Meter.
Ich habe mir das schmaler vorgestellt.
Tja, das denken viele. Ja. Wir müssen sich noch vorstellen, es gibt ungefähr eine Bautrasse von 100 Metern in der Breite. Und das ist das, was dann übrig bleibt. Also man fährt links und rechts noch viele Tonnen Erde nach hüben und drüben und fährt mit großen Baufahrzeugen, die im Bergbaugebiet eingesetzt werden, alles zu Schanden.
Aber das ist nicht das, was Heiko Islep ärgert.
Der Hauptgrund ist, dass diese Trasse zum einen nicht für eine sinnvolle Energiewende dient und mehr Umwelt zerstört wird, als eigentlich geschützt werden soll. Alleine unsere Gemeinde Gerstungen verliert knapp 90 Hektar nur an landwirtschaftlicher Fläche durch diese Maßnahme. Ja, es werden im Wartburgkreis rund 3000 Tonnen Sondermüll in Form einer Kupfer- und Isolierungsmaterialkombination vergraben. Ja.
Sein Vorschlag? Eine dezentrale Energiewende. Nicht den Strom von Nord nach Süd transportieren, sondern dort erzeugen, wo er gebraucht wird. Dafür sprechen diverse Gutachten. Islabs Verein bezieht sich gern auf das vom BUND in Auftrag gegebene Gutachten von Professor Lorenz Jaras, der sich seit 40 Jahren mit der Frage beschäftigt, wie man erneuerbare Energien in die Stromversorgung einbauen kann.
Südlink wie auch Südostlink sind ausschließlich erforderlich, um sehr seltene Leistungsspitzen transportieren zu können. Es geht also nicht darum, dass ohne Südlink in Bayern oder in Baden-Württemberg die Lichter ausgehen, sondern es geht darum, dass seltene Leistungsspitzen an der norddeutschen Küste ins Ausland exportiert werden können. Jedenfalls eins ist klar, die neuen Leitungen können bei Dunkelflauten die Probleme bei der Versorgungssicherheit in Süddeutschland nicht lösen.
Dunkelflaute herrscht, wenn die Windräder stillstehen und der Himmel bedeckt ist, also auch kein Strom erzeugt wird. Jaras Vorschlag: Überschüssiger Strom müsse dort, wo er aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt wird, umgewandelt und gespeichert werden, um ihn dann abzurufen, wenn er gebraucht wird. Bei Windkraftwerken durch die Erzeugung von Wasserstoff, bei Solarkraftwerken durch Speicherung in Batterien. Das sei zwar teuer, aber immer noch günstiger als der Trassenbau quer durch die Republik. Die Sorgen von Heiko Islip vor Ort in Unterellen sind ganz praktischer Art. Wenn Südlink erst einmal gebaut würde, schaffe das Fakten.
Also unwiederbringlich wird Erde zerstört, Boden zerstört. Er wird ausgehoben auf 1,80 Meter circa. Und alles, was in dem Boden irgendwo lebt, ist dann dahin, denn wir haben an diesen vier Kabeln eine Temperatur von 70 Grad zu erwarten. Am Bodenoberfläche mittlerweile wird schon mit 2 bis 5 Grad plus gerechnet, egal was wir außen für Temperatur haben. Dass sich in diesem Boden kein Lebewesen mehr hält, ist vollkommen klar.
Beim Netzbetreiber Transnet, der Südlink plant, sieht man das anders, wie der Unternehmenssprecher Alexander Schilling ausführt.
Das ist so, als wenn Sie jeden Meter eine 60 Watt Glühbirne 1,5 Meter tief in den Boden schrauben. Aber das wird zu keiner Temperaturerhöhung oben an der Oberfläche führen. Da gibt es seit vielen Jahren sehr große Bedenken zu, die verstehen wir auch gut, weshalb wir im letzten Jahr zusammen mit der Universität Hohenheim Feldversuche gestartet haben, wo wir jetzt schon sehen können, wie sich da der Mais oder der Weizen verändert oder eben auch nicht. Momentan sieht das alles wie erwartet gut aus. Deswegen müssen wir uns das auch die nächsten 3, 4, 5 Jahre anschauen, um dann auch wirklich langfristige Folgen abschätzen zu können.
In 3 Jahren aber sollen die Bauarbeiten längst begonnen haben. In 5 Jahren, nach Hoffnung von Transnet, der erste Strom fließen. Dagegen wehren sich die Bürger in Ostthüringen, hier auf einer Demonstrationswanderung entlang der geplanten Trasse Anfang November. Auch der Landrat Reinhard Krebs ist dabei. Der Politiker beklagt die Zerstörung von Landschaft und Landwirtschaft in seinem Wartburgkreis. Schließlich bestehe der zu 2/3 aus Schutzgebieten. Auch 25 Meter hohe Kabelabschnittsstationen würden die Landschaft verschandeln.
Von der Trasse selbst haben wir konkret direkt nichts. Und wenn ich wenigstens die Möglichkeit hätte, davon auch zu partizipieren, ist leider nicht drin. Und deswegen setze ich mich dagegen ein und am Ende frage ich die Bundesregierung, was hier werden soll.
Die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung will nach Ende der Planfeststellungsverfahren, die im nächsten Jahr beginnen sollen, gegen den Trassenverlauf durch Thüringen klagen. An dieser Klage wollen sich auch der Wartburgkreis und diverse Kommunen beteiligen. Falls die Klage scheitern sollte, hat Krebs einen Plan B.
Wenn es kommt, dann möchte ich dort auf jeden Fall auch eine Gegenleistung, dass wir dem Bund massiv fordern wollen, dass er Straßeninfrastruktur, Bahninfrastruktur sich vornimmt. Da haben wir Nachholbedarf ohne Ende.
Davon aber will Heiko Islip vom Verein Thüringer gegen Südlink nichts wissen. Er sieht gute Chancen, den Stromtrassenbau im Thüringen noch zu verhindern.
Ich sag mal für mich persönlich 80%. Ja, und sonst bräuchte ich es ja nicht machen. Es gibt ja den alten Spruch, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und deshalb werden wir da hartnäckig dranbleiben, ja. Letztendlich wird es dann vielleicht auch der Bürgerprotest entscheiden, wenn es die Bürger begriffen haben, dass es hier wirklich um ihr eigenes Geld geht.
Henry Bernhard über den Widerstand gegen Stromtrassen aus der Nordsee in den Süden Deutschlands. Ganz langsam, Stück für Stück, bauen die Menschen in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands ihre Häuser wieder auf. Beseitigen Schäden, kaufen peu à peu das neu, was die Fluten im Juli dieses Jahres zerstört haben. Stück für Stück wird politisch aufgearbeitet, was damals bei diesem Starkregen falsch gemacht wurde. Zu zaghaft oder auch gar nicht gewarnt. Wie konnte das passieren? Unvorstellbar war damals auch die Nachricht, dass die Dämme einiger Talsperren brechen könnten. Eine Talsperre, die damals ständig in den Nachrichten genannt wurde, war die Steinbach-Talsperre bei Euskirchen. Meine Kollegin Felicitas Böselager ist für uns noch einmal hingefahren. Sie war bereits kurz nach der Flut dort, als das Schlimmste überstanden schien.
Ja, meine Damen und Herren, das ist ein besonderer Tag heute, weil die Chance besteht, dass sich die Lage endgültig entspannt.
Am fünften Tag nach der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz steht der damalige Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, am Rand der Steinbach-Talsperre in der Eifel im Matsch. Eben hat er sich mit dem damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer ein Bild von der Talsperre gemacht. Hinter den Politikern sind die Wassermassen zu sehen, die die Staumauer zurückhält.
Eine enge Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr, den beiden Kreisen des THW und der Bundeswehr hat es ermöglicht, dass ein Dammbruch an dieser Stelle mit einer Konsequenz für Zehntausende Menschen, die hinter diesem Damm leben, verhindert werden konnte.
Hinter den Einsatzkräften liegen irre Stunden. Tag und Nacht haben sie im Juli Wasser aus der Talsperre gepumpt, während ein einzelner Baggerfahrer mit seinem Gerät den Grundablass freischaufelte, der durch den Starkregen verstopft war. Zuvor lief das Wasser unkontrolliert über die Dammkrone. Die Situation vor Ort spitzte sich zu und unten im Tal verbreiteten sich damals bereits Schreckensmeldungen wie ein Lauffeuer. Die Steinbach-Talsperre habe dem Druck des Wassers nicht standgehalten, wurde irrtümlicherweise gemunkelt. Der Damm sei bereits gebrochen, also knapp 2 Millionen Kubikmeter Wasser ins Tal gestürzt, die bereits evakuierten Dörfer und Städtchen überschwemmt. Die Meldungen waren falsch. Diese dramatische Situation traf nie ein. Mit Gewissheit kann niemand sagen, was so ein Dammbruch für die Dörfer unterhalb der Steinbach-Talsperre bedeutet hätte. Das soll nun ein Gutachten ermitteln. Die Steinbach-Talsperre liegt im Wald in der Eifel, rund 20 Fahrminuten von der Stadt Euskirchen entfernt. Bevor diese Talsperre im Juli bundesweit Schlagzeilen machte, war sie ein beliebtes Ziel für Sonntagsspaziergänger. Im Sommer konnte man im Waldfreibad an der Steinbach, so wird sie abgekürzt, schwimmen gehen. In den Tagen nach der Flut löste der Gedanke an die Talsperre bei den meisten Menschen in der Umgebung jedoch Angst und Sorge aus. Diese Stimmung habe sich inzwischen etwas beruhigt, sagt Euskirchens Bürgermeister Sascha Reichelt.
Also ich stelle fest, dass die Angst mehr und mehr zurückgegangen ist und rationalen Überlegungen gewichen. Natürlich nicht bei allen, das ist ganz klar. Aber der Prozentsatz derjenigen, die sich eine Steinbach-Talsperre wieder wünschen, mit Naherholungseffekt und einem stark verstärkten Hochwassereffekt, die ist unglaublich groß.
An einem kalten Dezembertag, rund 5 Monate nach dem Besuch der Politikprominenz, steht Reichelt wieder an der Kante der Talsperre. Begleitet wird er bei diesem Termin von Markus Böhm, dem Geschäftsführer der Betreiberfirma eRegio, und von Ingenieur Christian Lorenz.
Also im Moment stehen wir auf dem eingekerbten, eingeschlitzten Absperrdamm der Steinbach-Talsperre, blicken in den Sonnenschein ins leere Becken. Das Wasser ist ja seit ungefähr Mitte Juli komplett abgelassen, nachdem der Damm drohte zu brechen.
Es sieht etwas unwirklich aus, dieses leere Becken. Durch Schlamm und Moos fließt ein kleiner Bach, überall sind Pfützen. Jemand hat ein Graffiti an die Mauer des Damms gesprüht, an eine Stelle, die vor der Jahrhundertflut noch mit Wasser bedeckt war. Ingenieur Lorenz kennt die Talsperre schon seit Jahrzehnten. Unter seiner Aufsicht wurde sie vor über 30 Jahren umgebaut. Das, was hier im Juli passiert war, lag, so sagt er, außerhalb seiner Vorstellungskraft. Ob auch er als Ingenieur Angst hatte, dass der Damm bricht?
Da ich Talsperre eigentlich relativ gut kenne, war ich mir ziemlich sicher, dass es gut ausgehen würde. Aber ziemlich sicher ist nicht ganz sicher und der Ingenieur ist vorsichtig und insofern muss man dann natürlich sagen, die eingeleiteten Maßnahmen haben ihre Berechtigung, sind richtig.
Zu diesen Maßnahmen gehört zum Beispiel das 6 Meter breite V, das aus der Staumauer herausgeschnitten worden ist. So soll verhindert werden, dass zu viel Wasser Druck auf die Staumauer ausübt. Der Pegelstand kann über eine neue Rinne im Damm und über den Grundablass reguliert werden. Das sei eine Übergangslösung, erklärt Lorenz, bis die Stadt Euskirchen und die Gemeinde Swisttal als Eigentümer über die Zukunft der Steinbach-Talsperre entscheiden. Drei verschiedene Szenarien sind denkbar.
Szenario 1 wäre, alles wiederherzustellen, wie es vorher war.
Denn bislang handelte es sich um eine Talsperre für Brauchwasser, das vor allem die Landwirte in der Umgebung zur Bewässerung ihrer Felder nutzten. Das Problem? Hochwasserschutz war im ursprünglichen Konzept der Talsperre nicht vorgesehen. Dass sie, wie im Juli geschehen, auch als Hochwasserrückhaltebecken dienen musste, damit hatte niemand gerechnet.
Also Szenario 2, das Becken bleibt so, wie es jetzt ist, leer und dient komplett dem Hochwasserschutz. Das ist das Maximum an Hochwasserschutz, das ich liefern kann. Damit verliere ich dann natürlich die Möglichkeit, Brauchwasser zu liefern.
Was angesichts der Dürresommer, die Eifel in den vergangenen Jahren auch schon erlebt hat, für die Landwirte problematisch werden könnte. In den vergangenen Jahren konnte sich in dem Becken hinter der Talsperre bis zu 1 Million Kubikmeter Wasser stauen, das die Landwirtschaft über heiße Sommer rettete.
Und Szenario 3 ist dann eigentlich eine, wie sagen wir heute immer, Hybridlösung, nicht? Also ich sag mal ein kleines Mischmasch. Wir machen einen großen Teil Hochwasserschutz, wir machen ein bisschen Brauchwasser und wir machen auch eine nette Form von Naherholung und versuchen das alles unter einen Hut zu bringen.
Szenario 3 ist wahrscheinlich teuer, aber genaue Zahlen dazu gibt es noch nicht. Zwischen den drei Szenarien müssen sich die Stadt Euskirchen und die Gemeinde Swisttal entscheiden. Euskirchens Bürgermeister Reichelt hat aber schon eine deutliche Präferenz.
Für mich gibt es eigentlich nur das Szenario 3. Die Frage ist halt nur, wie man das konkret ausgestaltet.
Oder anders ausgedrückt, gesucht wird die sprichwörtliche Quadratur des Kreises. Wie viel Wasser soll die Talsperre in Zukunft stauen, um genügend Brauchwasser, Löschwasser und Wasser für das Waldfreibad zu bieten? Gleichzeitig muss das Auffangbecken für Hochwasserschutz dienen. Auch über neue Sicherheitsvorkehrungen muss nachgedacht werden, fordert Ingenieur Lorenz. Bisher geben die Normen der Talsperren in NRW nämlich vor, dass sie bei sogenannten 10.000 jährlichen Ereignissen nicht zu Schäden führen dürfen. Im Juli wurde diese Höchstmarke aber geknackt.
Also in erster Linie jetzt erstmal die Meteorologen gefordert sind, uns Angaben zu machen, dass wird sich in der Fachwelt dann herauskristallisieren, ob man auf ein höheres Sicherheitsniveau gehen möchte.
Die ersten Entscheidungen über die Zukunft der Steinbach-Talsperre sollen im kommenden Halbjahr fallen, damit der Umbau bald starten kann. Das Geld dafür haben Land und Bund bereits zugesagt, denn die Kosten können Euskirchen und Swisttal nicht aus ihren eigenen Haushalten stemmen. Aber Bürgermeister Reichelt mahnt, dass es nicht nur Geld braucht.
Wichtig ist, dass man ein ganzheitliches, landesweites Konzept dann erstellt, um sich auch Gedanken zu machen, ob die anderen Talsperren, die bisher keinen Hochwasserschutzeffekt haben, nicht auch mit in das Hochwasserschutzkonzept eingebunden werden müssen. Weil das, was hier passiert ist am 14.15., das kann überall in Deutschland und weltweit passieren.
So kann sich Reichelt auch vorstellen, dass die Steinbach-Talsperre in puncto Ertüchtigung zu einem Modellprojekt wird. Die dramatischen Ereignisse der vergangenen Monate würde sie dafür prädestinieren.
Felicitas Böselager über die Steinbach-Talsperre bei Euskirchen nach der Flutkatastrophe im Sommer. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt hat. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.